Und ich habe das Gefühl im Moment, dass wir eine Regierung haben, die mehr nach Brüssel schaut als zum eigenen Volk. Und das ist ja noch nichts Neues, das ist schon länger so. Und wir werden bald auch diese, wahrscheinlich in naher Zukunft, diese Abstimmung haben in Bezug auf die Rahmenverträge mit der EU. Und in diesen Verträgen ist eindeutig klar, dass das Integrationsverträge sind. Auch das ist sehr nach Brüssel gerichtet alles. Es läuft alles in Richtung Zentralisierung und weg von vom föderalen System. Und von daher passt es eben schon, dass dann so extreme Initiativen kommen. Das passt, das ist eine Reaktion, das ist letztlich aber eine Reaktion auf diesen Verlust an Demokratie. Und Verlust an Demokratie zu diagnostizieren heißt ja eben gerade für die Demokratie zu sein. Aber zuerst muss man den Verlust klar benennen. Man kann nicht einfach sagen, ja, es läuft eigentlich gut. Oder wir entscheiden. Das stimmt überhaupt nicht, wir entscheiden nicht mehr. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Lukas, die 10 Millionen Schweizer Initiative wurde abgelehnt. Der Graben zwischen Land und Stadt scheint auch in der Schweiz konstant bei solchen Abstimmungen sich zu zeigen. Hier ist klar, auf dem Land haben die Menschen die Initiative eher angenommen, also eine Deckelung der Migration. Und in den Städten, die traditionell eher linksgrün geprägt sind, hat man sie abgelehnt und die haben im Schluss auch gewonnen. Und interessant finde ich auch, dass ich glaube, das Ständemehr war ja auch klar eigentlich dafür. Das ist interessant. Also wie interpretierst du das? Die meisten sagen ja, die auf dem Land, die weniger Ausländer um sich herum haben, sind am meisten gegen Ausländer. Und die in der Stadt, die am meisten Ausländer um sich herum haben, sind toleranter. Aber ich glaube, das Narrativ stimmt nicht, oder?
Ja, das ist natürlich ein Scheinargument. Ich meine, diese Diskussion, die geht jetzt wieder los. Die Städte beklagen sich über das hinterwäldlerische Land und die Konservativen auf dem Land beklagen sich, dass sie von den Städten quasi dominiert und überstimmt werden. Und dieses Argument, ja, die dagegen beziehungsweise für die 10 Millionen Schweiz Initiative gestimmt haben, die wohnen ja an Leuten, an Orten, wo es gar keine Ausländer gibt, ist schon mal empirisch falsch, weil die meisten, die für diese Initiative waren, wohnen ja in den Agglomerationen und dort ist der Zuwanderungsdruck, also ist die Zuwanderung auch stark gewesen und es hat sicher auch viele Veränderungen gegeben. Und grundsätzlich finde ich das problematisch, weil ja, man sagt ja im Prinzip, die wissen es halt nicht besser, oder? Das ist quasi irrational, wenn man so etwas zustimmt, obwohl man keine Ausländer hat. Aber eigentlich ist es ja ein ideologischer Graben, oder? Also es sind ideologische Unterschiede und dass Leute auf dem Land konservativer sind als in der Stadt, ist eine Tatsache. Und deshalb haben sie eher dieser Initiative zugestimmt und nicht, weil sie jetzt irgendwie einen Phantomschmerz haben bezüglich der Einwanderung.
Wie würdest du die weltanschauliche Differenz zwischen konservativ und progressiv und liberal beschreiben, weißt du, wenn es um die Migration geht? Ist es wirklich konservativ, wenn man sagt, wir möchten, dass die Schweiz selber entscheidet, wie viele Leute hier hereinkommen? Ich finde das gar nicht so konservativ, ich finde das einfach vernünftig.
Ja, letztlich ist das ja schon konservativ, wenn man quasi für Restriktionen bei der Migration ist. Also gut, das ist die Frage, wie man es dann framet, oder? Also früher war ja quasi Kritik an der Migration eigentlich eher ein linkes Anliegen, weil man befürchtete, Konkurrenz für die Arbeiterschaft zu bekommen aus dem Ausland durch billige Saisonniers und so weiter. Und inzwischen hat sich das komplett gedreht und die Linken sind die größten Befürworter von offenen Grenzen. Aber also du findest es nicht konservativ?
Also, Einfach die Idee, dass man hier in der Schweiz selber, also als Land, als Nation entscheiden kann, wie viel Migration man will und wie viel das man nicht will.
Ah, das können wir ja, aber die Frage ist, wie viel? Also die Frage ist dann das Maß, oder? Und ist quasi die oder wie entscheiden wir es, oder? Also wollen wir das mit der Personenfreizügigkeit machen oder sollen wir das mit Abgaben oder Punktesystem oder was auch immer. Das ist dann ja die Diskussion, dass wir die Zuwanderung selber steuern können. Das steht für mich außer Frage.
Ich glaube das aber nicht. Das ist ja erfrischend, dass wir mal verschiedener Meinung sind, oder? Ich glaube nicht, das ist nicht so. Wir haben keine Kontrolle mehr über die Migration, und zwar seit Jahren nicht. Und es werden immer Sachzwänge vorgebracht. Also entweder der Fachkräftemangel oder die Globalisierung oder die EU-Verträge oder die Personenfreizügigkeit. Irgendwelche Sachzwänge, die quasi von außen international kommen, und wir müssen das quasi nachvollziehen. Nicht formal juristisch, aber in den Fakten. Und dass die Schweiz so massiv an Menschen zunimmt, eben etwa 100.000 Menschen pro Jahr, also eine kleine Stadt pro Jahr, das ist nicht gesteuert von den Bevölkerungen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das steuern. Das wird von außen sozusagen an die Schweiz herangetragen und umgesetzt. Und jetzt sind diese Initiativen, die ich auch nicht besonders toll finde, mit der Deckelung, diese 10 Millionen, und auch die Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht umgesetzt worden ist letztlich. Das ist wahrscheinlich die falsche Antwort aufs
Aber
Problem.
das ist dann eine andere Diskussion, das ist ein anderes Problem. Dann hast du ja eigentlich ein Problem, ein demokratiepolitisches Problem, wenn Volksentscheide nicht umgesetzt werden oder wenn man sagt, ja, ihr könnt quasi entscheiden, die Zuwanderung zu reduzieren, aber wir setzen es dann nicht um. Da bin ich auch dagegen. Also die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative aus meiner Sicht war ein Skandal und man hätte das eigentlich anders lösen können. Aber
Ja, aber weil
das
du
hat für
gesagt
mich
hast.
nicht per se mit der Frage der Zuwanderung per se zu tun.
Nein, aber du hast gesagt, wir können das steuern, und das stimmt nicht. Wir steuern es nicht. Es wird gesteuert, und zwar nicht von uns, nicht vom Volk. Ganz egal, was abgestimmt wird, das ist jetzt mein Eindruck. Weil es war ein Gegenargument gegen deine selbstverständliche Art, wie du gesagt hast, wir können das steuern. Nein, wir können das eben genau nicht steuern. Und deswegen gibt es auch solche seltsamen Initiativen wie die Deckelung, weil es eine
Doch, wir können
sozialistische.
es, also ich meine, sonst kann man einfach, wenn wir jetzt diese Initiative angenommen hätten, also was passieren kann und vielleicht auch passieren wird, ist, dass man dann einfach mit extremeren Initiativen kommt, oder? Also wir hatten dann ja auch nach der Masseneinwanderungsinitiative die Durchsetzungsinitiative, die quasi offen die Kündigung der Personenfreizügigkeit verlangte und die wurde dann wiederum abgelehnt.
Ja, klar. Das ist ja logisch. Klar. Ich sage nur, aber das einfach die Idee, dass wir die Einwanderung steuern in Zeiten der EU und des Globalismus, scheint mir, ich sage jetzt mal, sehr optimistisch. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das sind schon lange Sachzwänge, die hier dominieren.
Aber dann glaubst du per se nicht an die Demokratie.
Doch, aber man
Ja,
darf
weil
sie
es gibt ja
nicht
immer
für.
Sachzwänge. Es gibt immer irgendwie andere Einflüsse noch und dann wird es vielleicht nicht genau so
Also,
gemacht, wie man es entschieden hat. Oder man ist ja auch immer die Frage, was war der Volkswille, oder?
einfach, ich bin einfach nicht der Meinung, dass wir das steuern. Das glaube ich nicht mehr, schon länger auch nicht mehr. Und das heißt nicht, dass ich gegen die Demokratie, im Gegenteil, ich bin eigentlich, das ist eigentlich ein Wort für die Demokratie. Nur man muss die Demokratie halt pflegen und aufpassen. Und ich habe das Gefühl im Moment, dass wir eine Regierung haben, die mehr nach Brüssel schaut als zum eigenen Volk. Und das ist ja noch nichts Neues, das ist schon länger so. Und wir werden bald auch wahrscheinlich in naher Zukunft diese Abstimmung haben in Bezug auf die Rahmenverträge mit der EU. Und in diesen Verträgen ist eindeutig klar, dass das Integrationsverträge sind. Auch das ist sehr nach Brüssel gerichtet alles. Es läuft alles in Richtung Zentralisierung und weg vom föderalen System. Und von daher passt es eben schon, dass dann so extreme Initiativen kommen. Das passt, das ist letztlich aber eine Reaktion auf diesen Verlust an Demokratie. Und Verlust an Demokratie zu diagnostizieren heißt ja eben gerade für die Demokratie zu sein. Aber zuerst muss man den Verlust klar benennen. Man kann nicht einfach sagen, ja, es läuft eigentlich gut oder wir entscheiden. Das stimmt überhaupt nicht. Wir entscheiden nicht mehr. Und wir müssen das irgendwie wieder zurückholen. Und ich glaube, der beste Weg dafür wäre eine vernünftige Diagnose. Was passiert hier eigentlich, oder? Also akzeptieren wir Sachzwänge? Einfach, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt mit der EU mitmachen, weil die Personenfreizügigkeit ist eine heilige Kuh und diese heilige Kuh dürfen wir nicht opfern, nur wegen der ein bisschen Autonomie. Das ist ja eigentlich das Mainstream-Denken von vielen Politikern heute. Das geht doch nicht. Ich finde, das ist ein Skandal, oder? Dieses Argument.
Ja, aber Sachzwänge gibt es nun mal. Also, das ist letztlich ist das ja auch ein Trade-off, so, oder? Also, das ist wie bei der 13. AHV-Rente. Du kannst auch sagen, ja, seid ihr für die 13. AHV-Rente oder nicht? Und du sagst, ja, klar, mehr Geld ist klar. Und dann ja, sagt man, okay, aber wir müssen es auch finanzieren. Und dann sagen die Leute, was? Man muss das finanzieren, das muss jemand bezahlen. Gibt es doch gar nicht, das ist ein Sachzwang. Solche Sachen gibt es immer, oder? Wer hat das mal gesagt? There are no solutions, only trade-offs oder so.
Ja. Ja, aber ich meine, was, ja, du hast recht, ich gebe dir recht, aber ich meine was anderes. Ich meine das, was Merkel salonfähig gemacht hat, die Alternativlosigkeit,
Genau,
oder?
ja.
Das
Genau,
geht
das ist das
nicht.
Problem,
Das
wenn man
ist
sich
das
quasi hinter
Antidemokratische.
Sachzwängen versteckt, oder?
Ja, aber
Wenn sich
das
die
machen die ja
Politiker
alles.
hinter Sachzwängen verstecken,
Ja.
dann gefährdet das die Demokratie.
Genau, also man muss genau beobachten, wie die Gegner dieser Initiative, übrigens auch bei der SRG-Geschichte, genau, die argumentieren immer mit dem Sachzwang. Also die sagen eigentlich, wenn wir jetzt diese Deckelung haben, dann verscherzen wir uns quasi den Anschluss an die moderne Welt. Also quasi ein Ja, ein Nein oder ein Ja kann eigentlich gar nicht mehr frei getroffen werden. Es ist, wenn man modern und anschlussfähig bleiben will, zwingend, dass du eben zum Beispiel da Nein sagst bei der 10-Millionen-Initiative und auch bei der Halbierung vom Fernsehen. Also das ist interessant, oder? Also die Demokratie geht dann unter, die Schweiz geht unter, die Fachkräfte bleiben aus, die Leute werden im Alter nicht mehr gepflegt. Das sind alles Argumente, die letztlich im Hintergrund den Gedanken haben, wenn du dein Land nicht kaputt machen willst, musst du so und so wählen.
Ja, gut, zugegebenermaßen ist das Argument auch von der anderen Seite gekommen. Also, die Befürworter der 10-Millionen-Initiative haben ja auch gesagt, ja, wenn wir vermeiden wollen, dass die Schweiz untergeht und dass, wenn wir die Schweiz retten wollen, dann müssen wir ja sagen. Also, die übertriebene Rhetorik ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Gegner. Aber sprechen wir doch noch über den Stadt-Land-Graben, weil das fand ich schon noch interessant, wie die Reaktionen gerade so im linksliberalen Kommentariat ausgefallen sind, die sich da zum Teil ja, sehr nonchalant über die angeblich irrationale Landbevölkerung mokiert haben. Es gab ja auch dieses Interview mit Monika Rühl in der NZZ, wo sie eigentlich gesagt hat, dass sich die Leute auf dem Land, wo die Einwanderung weniger stark ist und die trotzdem Ja gesagt haben, dass sich die halt nicht unbedingt mit rationalen Argumenten überzeugen ließen. Und das, ich meine, das ist schon ein starkes Stück, dass du eigentlich der anderen Seite absprichst, für rationale Argumente zugänglich zu sein. Also, dann kannst
Ja,
du
das.
eigentlich den demokratischen Diskurs vergessen, oder? Dann brauchst du keine Demokratie, wenn du nicht mit rationalen Argumenten argumentieren kannst.
Ja, aber das ist ich finde, das ist eine allgemeine Tendenz, die man so beobachten kann in der politischen Diskussion der letzten Jahre, dass man, es erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an die kommunistische Methode, als der dialektische Materialismus modern war, also zur Zeit des Kommunismus, des Aufkommenden, war die dialektische Methode, die Geschichte zu lesen, also als eine reine Geschichte zwischen Ohnmacht und Macht. Das war dann die wissenschaftliche Geschichtsschreibung und alles andere war nicht wissenschaftlich, war unwissenschaftlich. Also wer an der Uni sich verweigert hat, der Methode des dialektischen Materialismus war, galt als unwissenschaftlich. Und seit ein paar Jahren beobachten wir in der politischen Diskussion, wer sich gewissen Narrativen verweigert, eben offene Grenzen sind gut, freier Austausch der Personenfreizügigkeit ist gut. Wer das nicht unterstützt, ist sozusagen irrational oder ist eben eigentlich nicht auf der Höhe der Zeit und auch nicht erreichbar im Grunde für Argumente. Und die müsste man eigentlich aus der Demokratie in dem Sinne aussperren.
Finde ich interessant, dass du der Economy Suisse Direktorin kommunistische Narrative unterstellst.
Methoden, ja, nein, das ist eine, ja, aber das ist eine kommunistische Methode, dass man sagt, der Gegner ist nicht, hat nicht die falsche Meinung oder irgendwie, man muss ihn quasi widerlegen mit Argumenten, sondern der ist sozusagen nicht zu retten. Der hat einfach nicht kapiert, was jetzt eigentlich modern ist und was eben wissenschaftlich ist oder rational. So. Anstatt sich auszusetzen und sagen, okay, die Leute auf dem Land haben mehrheitlich das Gefühl, wir haben zu viele Menschen hier im Land oder zumindest das Gefühl, wir haben keine Kontrolle darüber und reden wir darüber. Schauen wir, dass diese Leute wieder Vertrauen zurückbekommen in den Staat. Was können wir tun, damit die Leute wieder Vertrauen in das Gefühl bekommen, man hätte auch eine gewisse Kontrolle über das, was im eigenen Land passiert. Aber nein, stattdessen werden die quasi pathologisiert und man behandelt sie eigentlich wie Kinder. Es ist im Prinzip eine Infantilisierung.
Ich finde das ja auch immer interessant, wie man so auf die Landbevölkerung herabblickt und sie so ein bisschen ja eben infantilisiert und sich selber quasi als erleuchtet und progressiv und alles Mögliche sieht dabei. Ich meine, in der Schweiz der Stadt-Land-Graben ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen künstlich. Also ich wohne in einer Gemeinde, die man als ländlich bezeichnen könnte und bin schneller in Zürich als jemand, der in London irgendwo im Zentrum wohnt. Also aus Sicht von aus anderen Ländern ist sogar Zürich ein Dorf und wir und die Zürcher bilden sich dann ein, dass sie quasi die urbane Elite seien.
Also es ist eigentlich ein Land-Landgraben.
Genau, ja.
Das kleine Dorf und das große Dorf streiten, wer jetzt der sozusagen provinziell ist.
Genau, ja. Und
Ja.
die ganze Diskussion, ich finde diese Verspottung eigentlich, das schreibe ich auch in meinem Newsletter, die Verspottung der angeblich hinterwäldlerischen Landeier, ist für sich selbst eigentlich schon ziemlich provinziell.
So ist es. Also man darf sich das aber nicht bieten lassen. Ich finde das wichtig, dass wir das sagen. Man darf sich das nicht bieten lassen, wenn man der Meinung ist, dass wir keine Kontrolle haben über die Migration und dass auch viele Argumente einfach vorgeschoben sind, dass die Personenfreizügigkeit nicht wie eine heilige Kuh angenommen werden muss, und dass die Schweiz immer noch selber entscheiden darf, und zwar das Volk und nicht die Elite. Dann ist man nicht irrational. Man ist auch nicht verrückt. Man ist auch nicht rechts oder rechtsextrem, sondern man ist ganz einfach meiner Meinung nach vernünftig und basisdemokratisch gesinnt. Also der Föderalismus sagt ja genau das, dass wir entscheiden, vor Ort, wie viele Leute oder was immer vor Ort gemacht wird oder nicht gemacht wird. Also von daher ist es ein urdemokratischer Gedanke und ich finde, diese progressiven Kräfte, die sogenannten offenen Grenzekräfte, wie die Merkel gesagt hat, die Alternativlosigkeit gewisser Politik und so, das ist für mich letztlich antidemokratisch. Kommunistisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber antidemokratisch ist es bestimmt.
Du hast vorhin noch die Rahmenverträge bzw. die neuen EU-Verträge angesprochen und ich glaube, dort wird sich dann die Diskussion nahtlos fortsetzen, weil da ist ja die große Frage, ob wir da das Ständemeer für diese, ob es das Ständemeer braucht für diese Verträge oder nicht. Und es ist klar, das Ständemeer ist letztlich auch im Sinne gerade der kleinen ländlichen Kantone. Und ich habe das Gefühl, dieses Narrativ von der quasi von der quasi irrationalen, unbelehrbaren Landbevölkerung wird bei dieser Diskussion dann auch wieder aufkommen. Und man wird dann sagen, ja, warum sollen die jetzt so ein viel höheres Stimmgewicht haben und so weiter. Denkst du auch?
Ja, absolut. Also man versucht die ja durch das Ständemehr auszuschalten. Also man soll, dass die keine Stimme mehr oder weniger Stimmen haben. Das ist so wie renitente Patienten, ja, in einer Psychiatrie. Und man sagt dann, ja, das sind die besonders schlimmen Patienten, die dürfen eigentlich keine Stimme mehr haben. Das ist die Landbevölkerung. Und weil sie dann nämlich sich verweigern, dieser Logik, ja, dieser Anpassungslogik. Und vielleicht noch ein Wort zu den Privilegien. Ich meine, das ist ein alter Hut, ja, dass die am meisten profitieren von offenen Grenzen, also in diesem Fall die großen Unternehmen, die günstige Arbeitskräfte bekommen, die Immobilienbesitzer, die Leute, die gar nie etwas spüren vom sogenannten Dichtestress, ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich meine, von diesen Leuten, die das alles toll finden, ja, also dass, ob das jetzt die Politiker sind oder die großen Verbände oder die großen Unternehmen, die CEOs und all diese Leute, wer fährt von denen zweite Klasse mit dem Zug? Wer ist im Tram in der Hitze in Zürich? Wer von denen hat nicht irgendwo ein Haus eben auf dem Land in der Ruhe? Der wohnt nicht mitten in der Stadt. Der hat auch keine Mietwohnung, der hat meistens irgendein großes Hüsli, vielleicht sogar noch einen Swimmingpool irgendwo. Dass die Leute nichts merken, ist mir schon auch klar. Dass die denken, es ist irrational davon auszugehen, dass es uns nicht so gut geht in der Schweiz, ist schon klar. Wenn du in einer Villa wohnst mit einer Welt und einen Privatchauffeur hast, der dich jeden Morgen zur Firma fährt, dann findest du auch, es ist irrational davon auszugehen, dass wir hier zu viele Menschen haben. Aber das darf man einfach nicht vergessen zu erwähnen. Diese Leute, die so reden im öffentlichen Raum, sind meistens sehr privilegiert. Die haben ein sehr privilegiertes Leben. Und wenn die fliegen, fliegen die auch nicht Economy und auch nicht meistens sogar nicht einmal normale in einer Airline, sondern einen Jet. Also die merken wirklich nichts. Und der englische Soziologe David Goodhart hat einmal in seinem Buch vor etwa 10 Jahren vom neuen Klassenkampf geschrieben und hat gelernt, die eine Seite sind die sogenannten Anywheres und die anderen sind die sogenannten Somewheres. Und die Anywheres, das ist die Klasse der Elite, die können anywhere sein, also überall, irgendwo können die sein und arbeiten. Die können auch nach Berlin morgen oder nach London und dort arbeiten, weil sie top ausgebildet sind und überall gebraucht werden. Dann gibt's aber die Somewheres, also die müssen irgendwo sein, die können nicht einfach wechseln. Das sind die normalen Arbeiterklasse sozusagen, ja. Und die sind dann halt gebunden an den Ort, an dem sie leben. Und der Goodhart sagt, das ist der Klassenkampf der Gegenwart zwischen denen, die eben irgendwo sind und den Preis zahlen vor Ort, wenn da viele Leute sind oder die Mietpreise explodieren oder was auch immer, ja. Und die anderen, die einfach wechseln können, weil die so ständig am Jumpen sind mit ihrer Karriere. Und ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und auch bei der EU-Geschichte siehst du genau diesen Graben zwischen den quasi, ja, den Profiteuren eigentlich der Eröffnung und den Verlierern.
Und zu welchen gehörst du? Du wohnst ja auch in der Stadt.
Ja, also auf dem Land, oder? Hast du gesagt.
Zürich oder so. Ja, gut. Im großen Dorf.
Ja, also wir könnten vielleicht noch, weil wir, wenn wir uns anstrengen, auch noch im Ausland arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal an, wir könnten uns noch anstrengen. Du sicher auch, Lukas. Also, aber es gibt sicher Leute, die diese Gelegenheit gar nie bekommen. Und von denen sind ja auch noch viele im Land. Und die sollten meiner Meinung nach auch eine Stimme haben. Und nicht von oben gehört bekommen, ja, ihr seid irrational, ihr müsst jetzt schweigen. Also, und das Ständemeer ist ein Hebel zur Stärkung des Föderalismus, also dass alle Kantone ein Gewicht haben, nicht nur die großen städtischen, oder?
Ja, das Ständemeer ist einer der Kernpunkte des Föderalismus, finde ich auch, weil die Mitsprache auch der Kantone ist eigentlich in der DNA der Schweiz und dass man das dann einfach so herunterspielt und sagt, ja, das ist irgendwie eine Privilegierung von konservativen Landkantonen, finde ich eigentlich gefährlich, also letztlich auch gegen unsere Demokratie, unsere Form der Demokratie gerichtet, unsere föderalistische Demokratie, weil das gehört genau dazu, dass man eben nicht, dass man auch eine Mitsprache der unteren Staatsebenen hat auf Bundesebene.
Also dann, wir werden schauen, wie es passiert, oder? Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Lassen Sie sich nicht einreden, wenn Sie gegen die Initiative waren, dass Sie irrational sind. Sie sind nicht irrational, ob Sie in der Stadt wohnen, auf dem Land wohnen oder dazwischen. Egal. Es ist nicht irrational, zu sagen, wir wollen eine Kontrolle über die Migration. Ist es einfach nicht. Und lassen Sie sich vor allem von denen, die super privilegiert leben, nicht einreden, dass ihre Probleme, die Sie sehen, eingebildete Probleme sind. Nur weil es von ganz oben kommt und die merken ja wirklich nichts. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken und hören Sie auch vernünftige Stimmen, zum Beispiel auf den Schweizer Monat. Unterstützen Sie uns, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, abonnieren Sie, schauen Sie jeden Tag auf schweizermonat.ch, da ist jeden Tag etwas Neues und werden Sie Mitglied beim Schweizer Monat. Das sehen Sie online, wo Sie das machen können. Musik